ARD.
Where do you come from? Der Taxifahrer strahlt mich an. Germany. Ah, I love Germany. Toni Kroos. Der ehemalige Fußballnationalspieler Toni Kroos hat hier in Jordanien offenbar immer noch viele Fans. Diesen Dialog führe ich ein paar Mal. Hi, ich bin Kilian Pfeffer. Und nach Jordanien treibt mich vor allem eine Frage. Wer hat 1979 meinen Onkel Robert Pfeffer ermordet? Die Behörden haben es damals nicht herausgefunden. Ich bin aber ziemlich optimistisch, dass ich der Antwort näher bin als alle vor mir. Das hier ist übrigens schon Folge 5. Wenn ihr wissen wollt, wie ich zu diesem Punkt hier gelangt bin, fangt besser ganz vorn an. Es ist spät am Abend. Ich bin gerade am Queen Alia Flughafen in Amman angekommen und fahre jetzt zum Hotel. Hell erleuchtete Gebäude fliegen an uns vorbei. Von der Umgebung ist wenig zu erkennen. Und der Fahrer tippt bei Tempo 120 immer wieder mal auf seinem Handy rum. Sowas macht mich normalerweise ziemlich nervös. Aber gerade kann ich nur an den nächsten Tag denken. Denn morgen spreche ich endlich mit ihm. Mit dem Mann, über den viele gesagt haben, wenn es einer weiß, wer deinen Onkel getötet hat, dann er. Bassam Abu Sharif. Das Gesicht des Terrors. So wurde er in den 70ern vom Time Magazine genannt. Zwei Schüsse ins Herz. Warum musste mein Onkel sterben? Ein Podcast von SWR3 und RBB 24 Inforadio.
Kapitel 5: Gesicht des Terrors.
Alle Folgen könnt ihr ab sofort in der ARD-Audiothek hören oder jede Woche eine neue Folge überall dort, wo es Podcasts gibt. Diese Reise nach Amman ist eine Reise der Gefühle. Oder um es anders zu sagen, mir ist ganz schön mulmig zumute. Ich weiß wirklich nicht, was mich hier erwartet. Denn über Bassam Abu Sharif gibt es viele Geschichten, die ich gelesen und gehört habe, an die ich auf dieser Reise immer wieder denken muss. Auch mit Oliver Schröm habe ich über ihn gesprochen. Der ist Journalist, kennt sich exzellent mit Terrorismus aus und hilft bei der Recherche. Oliver hat mir erzählt, dass Bassam Abu Sharif bei einer Flugzeugentführung im Jahr 1970 eine wichtige Rolle gespielt hat. Dabei wurden 3 Maschinen auf einmal entführt. Und die Kapitäne wurden gezwungen, sie in Jordanien in der Wüste zu landen.
Dann die Passagiere aus dem Flugzeug rauszuholen und dann alle 3 Flugzeuge auf einmal in die Luft zu jagen. Und mit dieser Aktion begann der Weltruf von Bassam Abu Sharif, weil er war da auf alle Titelseiten der großen Magazine der Welt, Newsweek, Time Magazine und wie sie alle heißen. Weil da gibt es das Bild, wie Bassam Abu Sharif mit dem Megafon in der Wüste steht, hinter ihm die 3 Flugzeuge, die in dem Moment in die Luft gehen. So hat sich Bassam Abu Sharif ins Bewusstsein der Weltöffentlichkeit gebombt und war fortan natürlich das Gesicht des palästinensischen Befreiungskampfes oder des palästinensischen Terrors.
Danach stand er dann auf der Abschussliste des israelischen Geheimdienstes Mossad. Und der hat versucht, ihn mit einer besonderen Briefbombe auszuschalten, hat mir Oliver erzählt. Sie kam in einem Buch, von dem der Mossad wusste, dass es Bassam Abu Sharif interessieren würde. Das nennt man dann wohl kreatives Morden.
Und zwar war die Bombe eingefasst in eine Biografie über den bolivianischen Befreiungskämpfer Che Guevara, der zusammen mit Fidel Castro irgendwie Kuba erobert hat. Bassam Abu Sharif öffnet das Paket, nimmt das Buch heraus, öffnet das Buch und sieht, da ist eine Bombe drin, aber es war zu spät. In dem Moment ging die Bombe hoch. Er hatte das Paket auf einer massiven Tischplatte geöffnet, also die Wucht nach unten blieb ihm erspart. Also von Bauch abwärts blieb alles heil, aber es hat ihm sein Gesicht entstellt. Es hat ihm eine Hand ganz weggerissen und die andere Hand verstümmelt.
Vorher war er wohl ein gut aussehender Mann. Oliver hat sich mal sehr lange mit ihm unterhalten und mir erzählt, wie schlecht Bassam Abu Sharif hört. Denn bei diesem Anschlag wurde auch sein Gehör irreparabel beschädigt. In den 70ern war Bassam Abu Sharif Propagandachef der PFLP, der Volksfront zur Befreiung Palästinas. Er wusste angeblich über alles Bescheid, was bei den Palästinensern so los war. Er kannte den Top-Terroristen Carlos und sollte für Robert den Kontakt zu ihm herstellen. Genau deswegen hat Oliver mir dringend empfohlen, mit ihm zu sprechen. Deswegen diese Reise.
Bassam Abu Sharif war immer der Liebling der Medien. Er war der Pressesprecher der PFLP. Er war die Anlaufstelle, wenn Journalisten irgendwie was haben wollten. Aber er war Pressesprecher einer Terrororganisation. Und natürlich spielte der dreckig und mit doppeltem Boden. Aber dass dein Onkel mit Bassam Abu Sharif in Kontakt war, und das ist logisch, das macht Sinn.
Auch mit Wilhelm Dietl, dem Nahost-Spezialisten, der ein paar Jahre als Journalist und gleichzeitig als Informant für den Bundesnachrichtendienst gearbeitet hat, habe ich über Bassam Abu Sharif gesprochen. Und auch der hat mir dringend empfohlen, ihn zu interviewen.
Er hatte den Überblick in Beirut damals. Bassam, keiner war so gut informiert wie Bassam. Bassam war die rechte Hand von George Habash, dem Führer der PFLP damals. Er war später die rechte Hand von Yasser Arafat. Also er war von beiden Seiten anerkannt, alle haben mit ihm geredet. Also er war stets unangefochten in seinen Funktionen. Bassam Abu Sharif wäre der Prominenteste, den man heute noch fragen kann.
Beide haben den Satz gesagt, wenn es einer weiß, dann ist es Bassam Abu Sharif. Und seitdem denke ich ständig dran. Wenn es einer weiß. Während meiner Recherche ist das fast zu einem Mantra geworden. Dieser Satz steht für die Hoffnung, dass irgendwo da draußen jemand die Lösung kennt. Dass es sich lohnt, dran zu bleiben. Auch jetzt im Flugzeug und im Taxi nach Amman geht mir das immer wieder durch den Kopf. Ich versuche mir gleichzeitig zu sagen, erwarte lieber weniger und lass dich dann positiv überraschen. Aber das fällt mir schwer. Ich habe die Hoffnung, dass ich bei diesem Gespräch Antworten auf viele meiner Fragen bekomme. Dass das jahrzehntelange Rätsel gelöst wird. Auch weil es so lange gedauert hat, bis diese Verabredung zum Interview geklappt hat. Ich hatte zwar eine Telefonnummer von Bassam Abu Sharif, aber ich habe nicht angerufen. Aus Gründen. Der erste war, es gibt Menschen, die auch heute noch denken, dass Bassam Abu Sharif irgendetwas mit Roberts Tod zu tun hatte. Die zu mir gesagt haben, fahr da nicht hin. Das war so eine Mischung aus Angst und Vorsicht, dass ich ihn nicht angerufen habe. Und ich dachte auch, wenn das wirklich stimmt, dann redet er doch auf keinen Fall mit mir. Außerdem hatte ich das Gefühl, wenn ich das probiere, dann habe ich nur einen Versuch. Und der muss sitzen. Und wieder einmal hat mir mein internationales Journalistennetzwerk geholfen. So wie in Beirut, bei dem Paket mit Roberts Skripten und Kassetten, bei dem mir eine Kollegin aus dem Netzwerk helfen konnte, ranzukommen, nachdem Laila Kadi das 45 Jahre lang aufbewahrt hatte. Und jetzt auch wieder. Ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der Bassam Abu Sharif kennt. Und der dann für mich bei ihm nachgefragt hat, ob er mit mir, dem Neffen von Robert Pfeffer, sprechen würde. Du musst unbedingt den familiären Hintergrund betonen, hat mir Oliver Schröm eingeschärft. Dann ist das für dich die Eintrittskarte. Besser geht's gar nicht. Und dann sagst du auch noch, ach so, ja, du bist auch Journalist. Genau so habe ich das gemacht. Und tatsächlich, ein paar Tage später habe ich die Nachricht bekommen. Du kannst Bassam Abu Sharif anrufen. Vormittags am besten nicht zu früh und nicht zu spät. An zwei Vormittagen habe ich niemanden erreicht. Dann eine arabische Mailbox. Beim vierten Versuch hat eine Frau abgenommen, die Frau von Bassam Abu Sharif. Ich habe mich vorgestellt und gesagt, es geht um Robert Pfeffer. Ob sich Bassam Abu Sharif vielleicht erinnert. Meine Hände sind da schon etwas schwitzig geworden. Die Frau hat das dreimal ziemlich laut auf Arabisch wiederholt und dann habe ich ihn zum ersten Mal gehört. Natürlich habe er Robert gekannt, sehr gut sogar, sagt Bassam Abu Sharif. und er sei traurig gewesen damals. Er könne mir definitiv Informationen geben. Er habe eine Idee, wer hinter dem Mord stecke. Was? Wie bitte? Mir ist sofort schwindelig geworden und ich habe ihn gefragt, ob er das vielleicht ausführen könne. Nein, nicht am Telefon, da müsste ich schon zu ihm kommen. Ziemlich guter Köder. Entweder ins Westjordanland, wo er hauptsächlich wohnt, also eins der Palästinensergebiete, die unter israelischer Kontrolle stehen, oder nach Amman in Jordanien. Da sei er auch manchmal. Wegen der Situation in Israel habe ich mich für Jordanien entschieden und das haben wir dann verabredet. Das alles geht mir durch den Kopf auf der Reise nach Amman. So viele Erwartungen, so große Hoffnungen. Im Hotel kann ich überraschend schnell einschlafen, trotz der vielen Gedanken. Am nächsten Vormittag treffe ich das Team, mit dem ich zu Bassam Abu Sharifs Wohnung fahre. Mir war klar, ich möchte da nicht allein hin. Und dass ich Hilfe brauche bei diesem Interview. Einen Kameramann, der das Gespräch aufzeichnet, und jemanden, der sich in der Gegend gut auskennt. Einen Producer oder eine Producerin, wie das beim Fernsehen heißt. Die ARD arbeitet seit Jahren in dieser Region mit einer Frau namens Alia zusammen. Ich hatte sie angeschrieben. Klar helfe ich dir, hat sie mir gesagt. I won't dump you. Ich lass dich nicht im Stich. Und jetzt holt sie mich mit dem Auto vom Hotel ab.
It's okay.
Wir sprechen über das Interview. Was mir wichtig ist, wie wir auftreten sollten, was ich herausfinden möchte. Ich habe auch meinen Kontakt gefragt, den Terrorfahnder Carsten, der schon ein paar Mal im Podcast vorgekommen ist. Er hat mir ein paar Tipps gegeben, wie ich das Interview mit Bassam Abu Sharif angehen sollte.
Auf keinen Fall sollte er sich gehetzt fühlen. Nehmen Sie sich am Anfang Zeit, länger und persönlich mit ihm zu sprechen. Er wird dann schon selbst signalisieren, wann er Lust auf das Interview hat. Seien Sie lieber der Neffe von Robert Pfeffer als der Journalist Kilian Pfeffer. Und denken Sie dran, es könnte ziemlich gut sein, dass Sie auf manche Frage keine klare Antwort bekommen. Da wird es dann gern etwas blumig. Er wird nicht zugeben, dass er etwas nicht weiß. Sie werden selten ein klares Nein bekommen. Da müssen wir dann im Nachhinein interpretieren.
Um 11 Uhr vormittags sind wir bei Bassam Abu Sharif verabredet. Und 3 Minuten nach 11 klingeln wir unten an der Haustür. Es ist ein 3-stöckiges Apartmentgebäude. Es liegt in einer ruhigen Gegend außerhalb des Zentrums. Wir werden eingelassen und fahren mit einem sehr kleinen und antiken Fahrstuhl in den obersten Stock. Ganz oben gibt es 2 Türen, doch keine von beiden steht offen. An einer steht Bassam Abu Sharifs Name und vor der warten wir 1 Minute lang. Dann klopfen wir. Klopfen lauter. Rufen. Niemand öffnet. Die Producerin Alia schaut mich fragend an. Kannst du die Frau noch mal anrufen? Klar. Gestern noch hat sie eine WhatsApp geschrieben, Welcome to Amman, aber jetzt geht sie nicht ran. Ich werde allmählich ein bisschen nervös. Wir klopfen noch mal und rufen. Doch dann, nach 5 Minuten, geht die Tür gegenüber auf und eine Frau, offenbar eine Haushaltshilfe, winkt uns herein.
Marhaba. Bitte Ustaz Bassam.
Hi, it's Kilian Pfeffer.
Hi.
Und da sitzt er. In einem Wintergarten an einem kleinen Tisch. Er trägt ein graues Jackett über einem blauen Rollkragenpullover.
Good morning.
Oh, I thought you left.
Ah, sorry. We were at the wrong door. At other door.
The other door. Yeah.
Bassam Abu Sharif ist ein älterer Herr, Ende 70. Das Gesicht des Terrors begrüßt uns freundlich.
Kilian Pfeffer, nephew of Robert.
Your brother of Robert?
No, nephew. He was my uncle.
Am Anfang Geplänkel. Was wollt ihr trinken? Kaffee, Tee? Wir setzen uns an den Tisch und er und ich unterhalten uns zu zweit. Ich bemühe mich nicht, auf seine Hände und die abgesprengten Gliedmaßen zu starren. Es ist eine kuriose Situation. Wir sitzen dicht beieinander, weil ich laut sprechen muss, damit er versteht, was ich gesagt oder gemeint haben könnte. Viel zu dicht dafür, dass wir uns erst seit 1 Minute kennen. Er trägt ein Hörgerät, das zwischendurch immer mal wieder pfeift. Ich habe das Gefühl, dass er mich anstarrt, ohne zu blinzeln. Mich quasi röntgt. Unangenehm. Aber dann wird mir klar, das macht er, weil er fast blind ist. Mit seinem Glasauge kann er natürlich gar nicht sehen und mit dem anderen Auge auch nicht mehr besonders gut. Ich habe ein kleines Gastgeschenk mitgebracht. Ich dachte, etwas typisch Deutsches, einen Butterstollen. Und das ist eine Steilvorlage für Bassam Abu Sharif, seinen speziellen Humor zu zeigen.
I brought a little something, a little Butterstollen.
It's a bomb.
Im Nahen Osten kennen viele die Geschichte des Mossad-Attentats von 1972 auf ihn. Und ich kenne sie auch. Bassam Abu Sharif ist offenbar in scherziger Laune und setzt gleich noch einen drauf. Vor 30 Jahren habe ihm mal ein Freund ein Buch über Che Guevara geschenkt. Der Freund habe gesagt, hier ist nochmal dasselbe wie damals vom Mossad, aber ohne Bombe. Gelächter. Bassam Abu Sharif findet es witzig. Er erzählt die Geschichte gern, wie es klingt. Ich frage mich kurz, was hier gerade passiert. Warum er das erzählt? Ist es einfach seine Art, ins Gespräch zu kommen? Hemmungen abzubauen? Im Sinne von, das Attentat von gestern ist die Anekdote von morgen? Irgendwie kommt der ganze Mann rüber, als lebe er voller Stolz mit diesen Einschränkungen und Verletzungen. Mit dem Glasauge, den Narben im Gesicht, der Gehörlosigkeit, den weggesprengten Fingern. So, als wolle er eine Botschaft senden. Nämlich, sie haben es nicht geschafft, mich zu töten. Ich bin immer noch da. Und als ich ihn frage, wie es um seine Gesundheit gerade steht, lächelt er.
I've been killed in 1972. I lost one full eye and half.
Er habe ein wundervolles Auge verloren, erzählt er. Seit 1972 lebe er mit einem halben Auge oder weniger. Und er könne nur noch die Hälfte hören oder weniger. Aber er habe sehr viel mehr gemacht als jede vollständig gesunde Person. Die Ärzte sagen ihm, er solle langsam machen, er habe noch ein bisschen. Und er arbeitet trotzdem immer noch jeden Tag 18 Stunden.
Enjoy it.
Wir gehen ins Nebenzimmer, das Wohnzimmer, um das Interview zu machen. Aber die Umstände sind nicht die besten. Nach jeder Antwort muss ich aufstehen, um ihn herumgehen, mich herunterbeugen und die nächste Frage, oft mit zwei Wiederholungen oder mehr, in sein rechtes Ohr brüllen. Mit dem hört Bassam Abu Sharif noch besser als mit dem anderen. Ein echtes Gespräch kommt so natürlich nicht zustande, auch weil er gern sehr lang antwortet. Hier zum Beispiel verwendet er das Wort Seiden und ich weiß nicht, was damit gemeint ist.
Can you tell me, what is Seiden? What is Seiden? You said he was going to Seiden. What is that? I don't know.
You want to repeat the question?
What is a Seiden? Can you tell me what Seiden is? Why did he go there?
Seiden was a seaport, of course.
Also, Seiden ist ein Seehafen im Libanon. Jetzt weiß ich das auch. Meine erste Frage ist, wann und wie er meinen Onkel Robert kennengelernt hat. Und seine Antwort hat erstmal nichts mit meiner Frage zu tun. Er erzählt vom Attentat. Wie schmerzhaft es war, danach wieder gesund zu werden, dass sein Kiefer gebrochen war und mit Silberdraht zusammengehalten werden musste, dass viele Schönheitsoperationen nötig waren. Naja, und dann habe er irgendwann Robert kennengelernt. Und ich erfahre, wie die Sache mit Roberts Buchprojekt überhaupt begann.
I received a message from Dr. Haddad.
Er bekam eine Nachricht von Wadi Haddad, erzählt Bassam Abu Sharif. Er solle Robert helfen, das Buch zu schreiben. Wadi Haddad habe gesagt, wir kennen den Mann nicht, aber er ist uns von zwei Ärzten empfohlen worden, die Studienkollegen waren. Zusammen mit Wadi Haddad und George Habash, dem Chef der Volksfront zur Befreiung Palästinas, PFLP, hatten sie an der American University Medizin studiert. Von den beiden Ärzten, die für ihn bürgen, habe ich schon gehört. Der eine ist Dr. Abu Haidar. Das ist der, der Laila Kadi das Buchmanuskript zur Aufbewahrung übergeben hatte. Und ich finde es aufschlussreich, dass Robert quasi von ganz oben den Segen gehabt haben soll, dieses Buch zu schreiben, nämlich von Terrorchef Wadi Haddad höchstpersönlich. Und irgendwann kam Bassam Abu Sharif ins Spiel, der ehemalige Pressesprecher und Chefpropagandist.
So they sent me as in charge of information
Und dann haben sie ihn beauftragt, sagt Bassam Abu Sharif. Er war der Herr über die Informationen. Er sollte Robert helfen, das Buch über die Auslandsoperationen der PFLP zu schreiben. Also Terrorchef war die Hadaz-Abteilung. Diese Abteilung habe Operationen gegen israelische Interessen auf der ganzen Welt durchgeführt. Er, Bassam, habe sein Okay gegeben und Robert sei zu ihm ins Büro gekommen. Robert kam ihm wie ein junger, enthusiastischer Mann vor, der unbedingt diese Arbeit machen und das Buch schreiben wollte. Gut aussehend, mit längeren Haaren. Das sind die typischen Codes, die Bassam Abu Sharif da verwendet. Auslandsoperationen gegen israelische Interessen. Das klingt irgendwie nach Bankgeschäften, meint aber Geiselnahmen, Flugzeugentführungen oder Anschläge. Na klar, denke ich, während ich das alles für mich übersetze, natürlich bezeichnet er diese Aktionen nicht als Terror. Die Palästinensergruppen sehen sich ja nicht als Terroristen, sondern als Widerstandskämpfer. Und deswegen gibt es diese harmlos klingenden Begriffe, die aber natürlich alles andere als harmlos sind. Bassam Abu Sharif beschreibt Robert hier als jungen Mann. Aber das dürfte eher seine Perspektive von heute aus sein. Denn Bassam Abu Sharif ist 5 Jahre jünger als Robert. Robert ist Jahrgang 41, Bassam Abu Sharif Jahrgang 46 und stellt sich selbst als den älteren weisen Ratgeber dar. Ob er das damals alles wirklich zu Robert gesagt hat? Ich weiß nicht recht. Robert war ja kein Anfänger.
I started giving him advice.
Er habe angefangen, ihm Ratschläge zu geben. Er habe Robert gesagt, dass das hier eine sehr gefährliche Gegend sei. Er müsse vorsichtig sein, sich anpassen, darauf achten, was ihm empfohlen werde. Er sei enthusiastisch, mutig, er wolle ein bekannter Journalist werden, einen Scoop landen und international bekannt werden. Es ist immer wieder schwierig, Bassam Abu Sharif zu verstehen, denn er spricht nicht allzu deutlich. Ich muss das für mich übersetzen, die Informationen verstehen, mit meinen eigenen Informationen abgleichen und interpretieren, was er vielleicht wirklich meint. Er sitzt entspannt auf seinem Stuhl, aber ich bin ziemlich verkrampft. Ich kann nicht so nachfragen, wie ich das sonst mache und habe Sorge, dass ich nicht das erfahre, was ich erfahren möchte. Das, was er gerade gesagt hat, verstehe ich so. Er habe Robert ja gesagt, er müsse vorsichtig sein und sich an ihre, besonders seine, Ratschläge halten. Was auch so viel heißt wie, das hat Robert nicht getan und deswegen können sie nicht, kann er nicht, für seinen Tod verantwortlich gemacht werden. Was ich verblüffend finde, dass die Führungsebene der Volksfront zur Befreiung Palästinas angeblich über das Buchprojekt gut Bescheid weiß und das zu unterstützen scheint, sagt zumindest Bassam Abu Sharif. Was er dann aber auch erzählt, dass er selbst ein Stück von dem Kuchen abhaben wollte.
Then we talked and I said, look, besides the logistics of helping you, if you want my help.
Er habe gesagt, wenn Robert jenseits logistischer Hilfe seine Hilfe haben wolle, dann wolle er die Rechte an der arabischen Version des Buches. So ein Buch werde in viele Sprachen übersetzt und er wolle sich um die arabische Übersetzung kümmern. Ein bisschen was ergänzen, was für die Araber und die Palästinenser wichtig sei. Und damit war Robert einverstanden. Also, Bassam Abu Sharif bietet Robert seine Expertise und Unterstützung an, aber umsonst macht er das nicht. Er will dafür bezahlt werden. Das klingt plausibel. In einem Brief an Bassam Abu Sharif, der in den Unterlagen war, leider ohne Datum, bestätigt Robert das. Da schreibt er, dass er auf ein Angebot der Verleger wartet. Das heißt, die beiden haben wirklich eng zusammengearbeitet. Und so erklärt sich auch, warum Bassam Abu Sharif in einem anderen Dokument als Mitautor aufgeführt wird. Und das finde ich schon krass. Bassam Abu Sharif war Roberts Partner, eine Schlüsselfigur bei dem ganzen Vorhaben. Ohne ihn hätte er sich auf dieses Buchprojekt, dieses gefährliche Abenteuer, wohl nicht eingelassen. Natürlich will ich besonders eins wissen, nämlich was Bassam Abu Sharif glaubt, wer meinen Onkel Robert getötet hat. Aber ich zwinge mich zur Zurückhaltung. Ich will diese Frage am Schluss stellen, wenn ich alle anderen Informationen eingesammelt habe. Und da interessiert mich, was Bassam Abu Sharif mir über das Interview mit Top-Terrorist Carlos dem Schakal sagen kann. Das wollte oder sollte er ja vermitteln.
Deswegen war Bassam Abu Sharif 1979 auch in Ost-Berlin und wollte Carlos treffen. Und Robert wollte viel Geld bezahlen für dieses Interview. In der zweiten Folge habe ich davon erzählt. Und dann bekomme ich einen Eindruck davon, wie es ist, wenn Bassam Abu Sharif eigentlich nicht über eine Sache reden möchte.
I met him in Berlin for that reason. But when I saw what kind of entourage he had, I decided not to.
Ja, er habe ihn in Ost-Berlin wegen des Interviews getroffen. Aber als er Carlos' Entourage gesehen habe, habe er beschlossen, dass er das nicht weiter verfolgen werde. Das sei alles Stasi gewesen, ostdeutsche Spione. Und dann habe er das nicht weiter versucht. Er habe zu Robert gesagt, das sei nicht mehr der Carlos, den er kenne. Diese Frauen um ihn herum täuschen ihn. Das wird sein Ende. Und so sei es auch passiert. Ja, er habe Robert das am Anfang versprochen, aber so arbeite er nicht. Drei Dinge gehen mir durch den Kopf. Erstens, Magdalena Kopp, Carlos' Lebensgefährtin, hat die Geschichte in ihrem Buch anders erzählt. Demnach wollte Bassam Abu Sharif Carlos treffen, Carlos wollte aber Bassam Abu Sharif nicht treffen, hatte auch kein Interesse an dem Interview mit Robert. Selbst sagen wollte er das Bassam Abu Sharif aber nicht. Das musste Magdalena Kopp übernehmen und das war wohl eine ziemliche Demütigung für ihn. Vielleicht ist das der Grund, warum er das anders erzählt, dass er nicht zugeben will, dass er, der mächtige Strippenzieher, bei Carlos nicht vorgelassen wurde. Zweitens, mit den Spionen meinte Bassam Abu Sharif wahrscheinlich Carlos' rechte Hand, Johannes Weinrich, und seine Lebensgefährtin Magdalena Kopp. Tatsächlich haben beide auch der Stasi Informationen geliefert. Das zieht Bassam Abu Sharif als Begründung dafür heran, warum er dann gar nicht mehr nach dem Interview gefragt haben will. Und drittens, hatte Robert nicht viel Geld organisiert, damit dieses Interview stattfinden kann? Davon will Bassam Abu Sharif nie gehört haben. Wusste er nicht, sagt er. Money? Really? Schwer zu sagen, ob das wahr ist. Aber dieses Geld hat Robert auch erst recht kurz vor seinem Tod in Briefen erwähnt. Jetzt geht es um die entscheidende Frage. Wer hat Robert getötet? Und warum? Wenn es einer weiß. Und er hat mir am Telefon gesagt, er habe eine Idee, wer hinter dem Mord stecken könnte. Das ist der Grund, warum ich von Berlin nach Amman, Jordanien, gekommen bin. Ich bin voller Hoffnung. Und habe aber auch inzwischen verstanden, dass Bassam Abu Sharif bei seinen Antworten sehr weit ausholt. Und so ist es auch diesmal.
Who killed him? It remains a question of analysis.
Wer Robert umgebracht habe? Das bleibt eine Frage der Analyse, sagt Bassam Abu Sharif. Er erzähle mir die Geschichte und das sei das erste Mal, dass er das öffentlich tue. Es gab einen Mann und der war einer der Anführer der Sicherheitsabteilung in der Volksfront zur Befreiung Palästinas, PFLP. Bassam Abu Sharif erzählt, dass dieser Mann ein Konkurrent von Terrorchef Wadi Haddad innerhalb der PFLP war und dass er dessen Operationen boykottiert habe. Er soll außerdem zwei Menschen in der PFLP ermordet haben.
I will give this to you because, as I understand, you're a good friend.
Er verrate mir das, weil ich ein guter Freund von Robert sei, sagt Bassam Abu Sharif. Sein Name war Abu Ahmed. Er wurde getötet. Sein echter Name ist Yunus Libjermi.
So I give you a secret nobody knows.
Das ist ein Geheimnis, das noch niemand kennt. Ich schaue Bassam Abu Sharif an, der sich ein bisschen in seiner Erzählung verloren hat. Sie hat gut und gern 15 Minuten gedauert. Ich denke so etwas wie, wirklich? Ich reagiere kaum, weil ich mit dieser Enthüllung erstmal nichts anfangen kann. Den Namen habe ich noch nie gehört. Das muss nichts bedeuten. Ich bin kein Spezialist für die Region oder die Palästinenser. Aber warum soll er Robert getötet haben? Weil er verhindern wollte, dass Terrorchef Wadi Haddad durch das Buch noch berühmter wird, sagt Bassam Abu Sharif. Und er sei auf Befehl des Generalkomitees der PFLP erschossen worden.
Never it was recorded as a fact.
Es wurde nie festgehalten, dass Abu Ahmed hinter dem Mord an Robert steckt, sagt Bassam Abu Sharif. Er glaube, Abu Ahmed war es, um Wadi als Versager darzustellen und damit seine Popularität nicht gesteigert wird und um Wadi als Täter hinzustellen. Wenn er Informationen darüber habe, wer Robert umgebracht habe, dann sage er das auch, erklärt Bassam Abu Sharif. Er habe Robert gemocht und respektiert und die Wahrheit müsse bekannt werden. In meinem Kopf ordne ich die neuen Informationen, so schnell es in der Situation geht. Wenn man dieser Theorie folgt, dann ist Robert also zum Opfer eines Machtkampfes innerhalb der PFLP geworden. Aber was ich sofort denke, das kann doch nicht sein. Zu dem Zeitpunkt, als Robert ermordet wird, im Mai 1979, ist Terrorchef Wadi Haddad schon über ein Jahr tot. Wie hätte er also als Täter hingestellt werden können? Ich versuche, Bassam Abu Sharif zu fragen, aber wegen seiner Hörschwierigkeiten ist das nicht einfach. Irgendwann sagt er, das habe sich eben schon lange angebahnt, es sei eine vergiftete Situation gewesen. Was die Frage aber nicht beantwortet und unlogisch klingt. Ich denke an den Terrorfahnder und seine Hinweise. Er hat mir gesagt, manche Antworten müssen wir dann im Nachhinein interpretieren. Das Interview nähert sich dem Ende und Bassam Abu Sharif wird ein wenig ungehalten, als ich ihm Fragen stelle, die nicht direkt auf Robert abzielen, sondern auf das Verhältnis der Palästinensergruppen untereinander oder auf andere wichtige Personen. Das habe ja jetzt nichts mit Robert zu tun. Ich frage ihn, ob er über Robert gern noch etwas sagen würde.
Jetzt. One thing I would like to say that I was really sad.
Ja, er wolle noch eine Sache sagen, sagt Bassam Abu Sharif. Er sei sehr traurig gewesen, so als ob er einen Bruder verloren habe. Er möge abenteuerlustige Journalisten, aber er fände es auch gut, wenn diese Journalisten Ratschläge von Menschen annehmen würden, die sie mögen. Er habe das Gefühl, dass er auch sich selbst als ehrlicher Journalist verliere, wenn er solche Freunde verliere. Irgendwie klingt das ein bisschen nach Mafia-Film, Der Pate oder so. Ich deute das noch einmal als Hinweis darauf, dass er nicht für den Tod von Robert verantwortlich gemacht werden möchte, weil er ihn doch gewarnt hatte. Und zwischendurch sagt er auch einmal, dass damals ohne Grundlage die PFLP beschuldigt worden sei. Bassam Abu Sharif wirkt angestrengt. Er hat keine Lust mehr zu sprechen. Wir sind am Ende des Interviews. Packen zusammen, es gibt lange, wechselseitige Danksagungen. Am nächsten Morgen geht es zurück nach Deutschland. Die Spannung fällt ab, ich fühle mich leer. Aber ich kann nicht aufhören zu grübeln. Was mache ich bloß mit diesem Interview und dieser Theorie? Dem Treffen mit Bassam Abu Sharif hatte ich so lange entgegengefiebert. Zum Teil hat mich das wirklich weitergebracht. Ich habe Abläufe, Hintergründe klargekriegt, konnte Informationen gegenchecken und bestätigen. Zum Beispiel, dass Robert und Bassam Abu Sharif eng zusammengearbeitet haben. Die Carlos-Sache? Naja, grundsätzlich hat Bassam Abu Sharif den Ablauf bestätigt, aber Neues gab es nicht. Und auch keine Information, ob da Geld geflossen ist. Wusste er nicht oder wollte er nicht sagen? Fazit: Die Theorie, dass Carlos für den Mord verantwortlich ist, bleibt unwahrscheinlich, auch nach dem Gespräch mit Bassam Abu Sharif. Das Wichtigste: die Behauptung, dass dieser Abu Ahmed hinter dem Mord an Robert stecken soll. Ich recherchiere über ihn, es gibt nicht viel. Zwei Artikel finde ich. Und einer elektrisiert mich. Er handelt von der palästinensischen Flugzeugentführerin Leila Khaled und stammt aus dem Jahr 2014. Geschrieben hat ihn eine Journalistin namens Paula Schmidt. Der Artikel wurde in einem israelisch-palästinensischen Online-Magazin namens Plus972 veröffentlicht. Das ist übrigens die Vorwahl von Israel. In diesem Artikel bestätigt Leila Khaled, dass Abu Ahmed ihre Schwester und deren Mann getötet hat. Die beiden wurden Weihnachten 1976 ermordet, sagt sie. Und Abu Ahmed sei ein paar Monate danach hingerichtet worden. Er sei gehängt worden. In dem Artikel wird Leila Khaled so zitiert.
Ich habe unseren Kameraden gesagt, dass er hingerichtet werden muss. Oder ich töte ihn selbst. Und er wurde hingerichtet. Er und der Mann, der die Schüsse abgegeben hat.
Ich konnte Anfang 2025 auch mit einem älteren Vertreter der PFLP namens Abdullah al-Danan sprechen. Der sagt ebenfalls, Abu Ahmed wurde 1977 oder spätestens 1978 getötet. Aber wenn Abu Ahmed 1977 hingerichtet wurde, wie soll er dann im Mai 1979 Robert getötet haben? Es ist nicht möglich. Irgendwie muss Bassam Abu Sharif die Abläufe in den 70ern durcheinander bekommen haben. Oder er weiß es einfach nicht. Aber seine Theorie kann nicht stimmen. Ich merke, dass ich ärgerlich werde. So ein weiter Weg und dann so eine dünne Theorie? Es hilft nichts. Ich muss weitermachen. Ich treffe einen Mann, der mit meinem Onkel am Abend vor dem Mord telefoniert hat. Robert hatte Todesangst.
Auch seine Darstellung war nicht nur logisch, sondern die war immer unterbrochen von »Helfen Sie mir, helfen Sie mir, helfen Sie mir«.
Weiß dieser Mann, wer Robert ermordet hat? Kanntet ihr Robert Pfeffer? Habt ihr Anmerkungen, Lob oder Kritik? Ich freue mich über jedes Feedback. Schickt mir eine Mail an robertpfefferpodcast@swr3.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und folgt diesem Kanal. Alle Folgen gibt es ab sofort in der ARD-Audiothek und sonst wöchentlich jeweils eine Folge überall dort, wo es Podcasts gibt. Und noch ein Tipp zum Weiterhören. Internationale Kriege beschäftigen uns leider auch heute noch. Russland führt immer noch Krieg gegen die Ukraine und vielleicht auch bald gegen ein weiteres Land in Europa. Bei Streitkräfte und Strategien sprechen die Hosts darüber mit ARD-Reportern in der Ukraine und in den Ländern, die sich zunehmend bedroht fühlen. Erleben wir den letzten Sommer in Frieden? Antworten geben im Podcast Militärhistoriker und Sicherheitsexpertinnen. Hört gerne rein, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.